Prims on Air. Der Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule. Angefangen hat alles mit einem Online-Blog über Sneaker. Misha Krever hat mit seiner Marke 43,5 mittlerweile eine weltweite Community. Und die Heimat ist das Peterstor in Fulda. Unser Gast erzählt, wie er es geschafft hat, einen von Europas führenden Online-Sneaker-Stores aufzubauen und dabei trotzdem der Fuldaer Junge geblieben ist. Viel Spaß bei einer neuen Folge Rims on Air.
Ja. Dann erstmal herzlich willkommen, Herr Misha Krever. Wir haben heute einen Podcast der besonderen Art. Wir sehen uns nicht im Live, Corona-bedingt, sondern über Skype. Also die Technik ist hier vorrangig. Spannende Geschichte. Misha Krever, Turnschuhfreak, Begründer von 43,5, zusammen mit seinem Freund und Partner Olli Baumgart, Podcaster, Blogger, Betrieb ein eigenes Online-Magazin Sneakerized, beherrscht die Klaviatur vom Social Media als Mediengestalter. Und ja, er ist bekannt in Fulda und in einer weltweiten Community. Wie gesagt, herzlich willkommen. Und Sie haben heute eine schwere Aufgabe, Herr Krever.
Ja, habe ich das. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und für die Einleitung. Ich werde schon ganz rot ums Näschen, wenn ich das so alles höre. Schade, dass mein Kompagnon nicht dabei ist, weil der ist für alles das zuständig. Ich bin hier nur Praktikant bei uns aktuell.
Ach so, genau. Ganz genau. Also Sie haben die schwere Aufgabe, einer älteren Frau zu erklären, was so toll an Sneakern ist.
Ja. Okay, ja, da bin ich seit zehn Jahren geübt drin. Das kriegen wir hin.
Ja, weil ich gehöre zu der Generation, die bis vor 3-4 Jahren noch 12 Stunden am Tag auf Pumps in der Gegend rumgelaufen ist. Hüftbedingt geht das nicht mehr so gut.
Das ist auf jeden Fall eine Transformation, die wir dankenswerterweise alles hinbekommen haben oder wo sich jetzt auch so eine gewisse gesellschaftliche Änderung eingestellt hat zu dem Thema Turnschuhen, weil als ich mit meinem Kompagnon Olli, den haben Sie ja gerade auch schon in der Einleitung kurz erwähnt, nämlich bald sind es 20 Jahre, seitdem wir uns kennen, wo wir angefangen haben mit dem ganzen Thema, war das wirklich nämlich noch so ein Randthema, wo uns auch die meisten gesagt haben, Turnschuhe, das ist ein Thema, das kann ich in der Halle tragen, da gibt es abfärbende und nicht abfärbende Sohlen und das war's dann so an der Stelle. Und inzwischen hat sich da dann halt aber auch so seit 2012, 2013 eine wirklich gesellschaftliche Änderung, Revolution, Veränderung eingestellt. Inzwischen gibt es bei der deutschen Lufthansa einen Sneakers Day. Es gibt bei den Sparkassen, bei den Banken nicht nur mehr den Casual Friday, sondern da ist auch das Thema inzwischen salonfähig geworden. Und von dem her ist es auch alles bei uns, was Olli und ich sich damals in 2011 vorgenommen haben, mit der Gründung von unserem Laden, alles ein bisschen anders gelaufen und anders verlaufen, als wir uns das damals so vorgestellt haben oder geplant haben mit unserem Laden, weil ursprünglich war das alles ein bisschen anders geplant. Wir haben uns natürlich jetzt der Entwicklung, so wie sie gekommen ist, nicht verwehrt, freuen uns da drüber, dass wir inzwischen ein Team von 70 Leuten hier beschäftigen dürfen, dass wir in über 95 Länder weltweit unsere Turnschuhe verschicken dürfen und dass wir halt Teil so dieser großen Bewegung sein dürfen an der Stelle und das alles immer noch aus Überzeugung tun können und halt auch nicht da uns irgendwie verstellen müssen, weil wir beide auch vorher Jobs gemacht haben, wo man dann, also ich für meinen Teil, Anzug tragen musste und solche Sachen, das müssen wir zum Glück heute nicht mehr. Und das ist auf jeden Fall eine Geschichte, für die wir auch sehr, sehr dankbar sind, dass wir da das so machen dürfen und machen können, hier aus dem schönen Fulda heraus, wo ich vielleicht auch noch mal was dazu sagen kann, warum gerade Fulda auch prädestiniert ist für so eine Tätigkeit, die wir nämlich machen.
Ich denke, da kommen wir noch drauf. Sie haben jetzt ja schon einiges gesagt, was wir vielleicht im Laufe des Gesprächs vertiefen.
Gerne.
Wir haben so eine kleine Struktur auch von unserem Wirtschaftspodcast. Sie sind ja jetzt der vierte, den wir machen.
Ja.
Und da ist immer so am Anfang so ein paar Fragen, dass wir so ein bisschen Sie als Person auch nochmal kennenlernen, die Sie einfach so ganz spontan uns vielleicht beantworten. Da
klar,
gehört zum Beispiel
gerne
dazu Planet oder Profit.
Eine Mischung
sind
aus beiden.
Da?
Ja, ich bin noch da.
Mhm.
Okay. Das eine geht nicht mehr unter das andere. Also ganz
okay,
klares Ja in beides.
Wir vertiefen das später.
Ja.
Ja. Wir vertiefen das später noch. Ich verspreche es Ihnen.
Ja.
Adidas oder Nike?
Schwer zu beantworten. Heute keine von beiden Marken, aber lange Jahre bei mir nur Nike.
Okay. Low-Top oder High-Top?
Low-Top.
Socken oder ohne?
Auf jeden Fall mit Socken.
Okay. Nur noch ein T-Shirt oder nur noch ein paar Sneaker?
Nur noch ein T-Shirt.
Okay. Lego oder Pablo?
Lego.
Pablo ist Ihr Oldtimer, ne?
Einer, ja. Ja, genau. Einer. Ja.
Oh, einer von mehreren. Joggen oder spazieren gehen?
Spazieren gehen.
Wellness oder Campen?
Campen.
Mhm. Bad oder Duck?
Bad.
Mhm. Hören oder lesen?
Hören.
Podcaster, ne? Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Brotdose oder Bäckertüte?
Brotdose.
In der Schule erste oder letzte Reihe?
Mit Abstand letzte Reihe.
Irgendwie dachte ich mir das. Ihr Freund Olli, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, hat in dem Interview mit Unworthy, ich glaube 2019 war das, gesagt, dass Knete Ihnen grundsätzlich egal ist. Wie wird man dann zum erfolgreichen Unternehmer?
Indem man das Geld gar nicht so in den Vordergrund stellt, weil eigentlich so der Part der Selbstverwirklichung ein größerer Motivator ist. Also wenn du der Knete nachrennst, rennst du auch wirklich nur der Knete hinterher. Und Geld ist ein Hygienefaktor für uns. Also wenn das nicht mehr da ist, ist es schlecht. Aber wenn es da ist, ist es so ein gewisser Grundstock. Aber uns geht's wirklich inzwischen mehr um das Thema Selbstverwirklichung, und deswegen war ja auch eingangs Ihre Frage gewesen mit dem Planet oder Profit. Ich glaube, ohne Profit kannst du auch nicht Planet machen oder Planet retten. Also wir machen ganz, ganz viel über unser eigenes Programm 43,5 Footprint. Also wir haben uns vor 5 Jahren angefangen darüber nachzudenken, was wir als 43,5 und mit unserem Team für Möglichkeiten haben und machen können, um unseren Fußabdruck, was natürlich als Sneaker-Store eine coole Doppeldeutigkeit ist, zu optimieren. Da haben wir dann verschiedene Programme eingeführt. Eins davon ist das sogenannte 43,5 Reusable-Programm, wo wir Retouren, die es ja im Schuh-Online-Business relativ viel gibt, weil bei einem normalen T-Shirt hast du in der Regel 4 oder 5 Kerngrößen, bei einem Turnschuh sind es eigentlich 16, somit steigt die Varianz, somit steigt auch die Passform und die unterschiedlichen Größen, die man bestellen kann. Also jeder von uns, der schon mal Online-Turnschuhe gekauft hat, kennt das ja, oder generell Schuhe. Und deswegen haben wir auch uns überlegt, okay, bei den ganzen Retouren läuft es normalerweise so ab, dass die Kartons, die dann da verschickt werden, weggeschmissen werden. Das heißt, du machst dir erst Gedanken über dein Packaging, über deine Verpackung, über alles, schickst dann die Schuhe raus, ein gewisser prozentualer Wert X kommt zurück und diese Kartons werden weggeschmissen. Und da standen wir dann irgendwann bei uns im Lager eine damalige Mitarbeiterin, die dann in der Bearbeitung war, hat gesagt, das ist doch eigentlich komplette Krütze, was wir hier machen. Die Kartons sind noch stabil, die sind noch gut. Lass uns doch mal die Kunden fragen, ob sie nicht damit einverstanden sind, diese Kartons, die hier zurückkommen, dass die nochmal benutzt werden dürfen. Dann bekommst du deine Lieferung zwar nicht in einem komplett jungfräulichen Verpackung, sondern du siehst dem Karton in der Regel sein zweites Leben an. Aber wir haben inzwischen gar nicht genug von den Retouren, also glücklicherweise, um den Bedarf an Kunden, die sagen, ich bin damit einverstanden, einen wiederverwendeten Karton zu nehmen, der ist stabil genug, dem sieht man ein bisschen so seine Reise an. Teilweise waren die dann schon in die Kartons sonst wo auf der Welt gewesen, und wir sparen damit halt 100% Ökologie ein. Und diese Maßnahme, wo wir auch so die Werte uns haben zertifizieren lassen, kann man natürlich nur machen, in dem Fall, dass man vorher was verkauft hat, und auch gewisse Sachen, die wir dann da mit, es gibt Freunde von uns, die sind sehr im Bereich der Wasserförderung und generell dem ganzen Thema Wasser verschrieben. Es ist die Unternehmung Viva Con Aqua aus Hamburg, und dort spenden wir dann regelmäßig die Einsparnisse, die wir durch diese Maßnahme haben, zu einem Großteil, und damit schließt sich für uns wieder so ein bisschen der Kreis Profit, also Planet, gute Sachen da zu machen, bedarf immer einer gewissen finanziellen Geschichte im Hintergrund. Deswegen dann klares Jein, das eine geht nicht unter das andere, leider. Also in unserem Fall zumindest.
Also Thema Leidenschaft, glaube, das wird so ein bisschen auch hier der rote Faden sein durch das Gespräch. Ich hatte mir so drei Ws überlegt für das Gespräch, so als Kompass. Und das eine ist so Wertegang, da können wir vielleicht nochmal kurz drauf schauen. Das zweite wäre Werte, da haben wir jetzt schon ein paar angesprochen. Den einen oder andere können wir nochmal vertiefen. Und dann vielleicht als drittes so als Ausblick, wohin soll es gehen. Nur, dass Sie mal so ein bisschen eine Orientierung haben. Wollen Sie kurz was zu Ihrem Werdegang sagen? Sie haben schon ein bisschen was erwähnt. Ja. Wie kamen Sie dazu? Es war ja, glaube ich, auch schon ein Schritt. Sie haben gesagt, 2012 erst ging das so langsam los mit dem Hype. Sie waren aber schon vorher Fans und haben vorher einen Schritt in die Unabhängigkeit gewagt. Dass Sie vielleicht einfach nur kurz umreißen, dass
Sie so ein bisschen. Also ich habe erfolgreich mein Abitur am Marianum abgebrochen. habe dann damals auf Hinraten vom Jürgen Weber, weil er gesagt hat, ich hatte mit dem Abschluss der 12. Klasse habe ich mein Fachabi in der Tasche, weil ich damals ein Angebot bekommen habe von einer Werbeagentur hier aus Fulda, dort Ausbildung zu machen als einer der ersten Medienberater in Osthessen. Habe dann da die Ausbildung bekommen, habe die dann auch, wie ich das gepackt habe, weiß ich bis heute immer noch nicht, als Prädikatsprüfling sogar die Prüfung dann abgeschlossen, war dann einer der ersten Medienberater, habe dann ganz normal mein Zivildienst geleistet, bin dann ins Ausland erstmal gegangen für mehrere Jahre und habe in der Zeit, das war dann so 2002, 2003, 2004, mit dem Olli nebenberuflich über die Ferne, weil wir uns zu dem Thema Turnschuhe austauschen wollten, einen Weblog, also einen Blog gegründet. Olli hatte dann damals, der ist sehr, sehr in dem Thema Technik und Online-Werbung verschrieben, hat hier auch parallel seine Werbung, seine Ausbildung in Fulda abgeschlossen. Und da haben wir uns über die Ferne über Thema Turnschuhe auszutauschen, unser eigenes Weblog geschrieben. Das ist dann in der Zeit zwischen 2004 und 2010 zu dem größten deutschsprachigen Online-Turnschuhmagazin geworden. Damals erst noch unter Sneakerblog, dann Sneakerized. Und über diese Möglichkeit haben wir die Zugänge zu den ganzen befreundeten Läden, Marken im Turnschuhkosmos gefunden. Kannten dann eigentlich auch alle so aus dem Bereich, waren halt dort auch bekannt in der Szene als Olli und Mischa von Sneakerized. Und Olli war dann gerade zu seinem Sabbatical in Australien mit seiner Frau Ich war damals noch im Ausland, allerdings in Bayern, und habe da so mehr schlecht als recht einen Job ausgeübt als Medienberater. Und wir waren beide so an einem Punkt, wo wir gesagt haben, lass uns das doch mal mit dem Tonshooting probieren. Mehr als scheitern können wir nicht. Fulda ist ganz cool, die Mieten sind relativ günstig, die äußeren Faktoren sind gut und wir können auch immer noch so in 2-3 Jahren, wenn es uns nicht gelingt, in unsere alten Jobs zurückkehren. Und dann haben wir uns 2010 im August bei einem Gespräch auch via Skype. Olli saß da gerade an dem Great Barrier Reef, ich in Augsburg, und gesagt, komm, lass uns das machen. Und dann haben wir beide in dem Moment per E-Mail unsere Jobs gekündigt und haben dann im April des Jahres darauf, also am 2. April, wollten es nicht am 1. April machen, weil wir wollten es nicht für einen April-Scherz halten, unsere Unternehmung, da sind wir ein bisschen abergläubisch. Also haben wir nämlich dann am 2. April 2011 sind wir hier zur Stadt marschiert, haben unsere Gewerbeanmeldung starten lassen und haben dann am 11. Juni 2011 unseren Laden am Peterstor eröffnet, einen Monat später unseren Online-Shop, und so hat das Ganze dann eigentlich seinen Lauf genommen ab dem Zeitpunkt, so zum Werdegang kurz hin. Ja,
ja, zu Nicht-Corona-Zeiten wäre ich auch vorher noch mal zu Ihnen gekommen, hätte mir das mal angeschaut, weil ich immer ganz gern das so ein bisschen fühle. Ich werde das nachholen.
Das machen wir gerne, ja.
Ja, gell? Wir hatten zu den Werten gesagt, da kommen wir noch zu. Ich würde das ganz gern verbinden, zum Beispiel mit der Frage, wieso können Schuhe eigentlich Geschichten erzählen? Wir haben ja jetzt schon über den Blog gesprochen und so, was ich jetzt über Sie recherchiert habe, inszenieren Sie Ihre Schuhe. Sie sind kein normaler Schuhverkäufer, sondern Sie inszenieren quasi Ihr Produkt und sind da wirklich auch Fan von. Das merkt man einfach. Was für Geschichten erzählen Schuhe?
Naja, es ist so, als Olli und ich als wir entschieden haben, dass wir das gründen, mussten wir natürlich auch gucken, wo hast du so dein persönliches Stärken- und Schwächenprofil. Viele Großkonzerne starten natürlich mit einer riesengroßen Summe an Geld. Das wussten wir gleich von Anfang an, dass wir das nicht haben. Also mussten wir halt überlegen, was können wir machen, und die Hintergründe, weil wir ja auch jahrelang teilweise als Ghostwriter für Verlage und gewisse Magazine geschrieben haben, gibt es Geschichten eigentlich zu jedem Schuh. Also es gibt angefangen von irgendwelchen Adidas, Nike-Schuhen. Wir haben hier auch gewisse sogar regionale Sachen, die Schuhindustrie weltweit geprägt hat, wie zum Beispiel irgendwelche alten Reebok-Schuhe, die von Basketballgrößen wie Shaquille O'Neal getragen wurden, die hier auch eine Zeit lang in Deutschland oder sogar auch in Fulda gelebt haben. Der hat damit auch hier in der alten Wilmington-Halle oben mitgespielt. Und so gibt es Hintergründe, so gibt es Geschichte zu den ganzen Schuhen, zu den ganzen Retro-Auflagen, welche Stars, welche Leute in Filmen oder so haben die Sachen getragen, und dazu verbinden wir dann so, verknüpfen wir dann so diese Welten mit den ganzen Turnschuh-Interessierten, weil wir sehen oftmals in den Schuhen nicht nur die reinen Schuhe, sondern auch die Hintergründe. Das heißt, wie war die Entstehungsgeschichte? Was gab es vielleicht für Kuriositäten von den Schuhen? Und das ist so ein bisschen unser Spezialgebiet, was wir auch zu unserem Credo gemacht haben, was auch an vielen Stellen wir auch intern und öffentlich kommunizieren, dass wir immer sagen, we don't sell sneakers, we sell stories. Und das ist so einer unserer Bereiche, wo wir zu einem der besten Shops auch, kann man inzwischen sagen, Deutschland, nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit und auch weltweit gehören, weswegen auch die Hersteller dann bewusst auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben jetzt den und den Schuh, also man redet dann auch in der Regel von einem Release oder von einem Drop, wie können wir den inszenieren, und da haben wir dann halt unsere Expertise, das ist unser Spezialgebiet, und da durften wir jetzt zum Beispiel im letzten Jahr mit der Marke Adidas und Lego, die einen eigenen Schuh zusammen rausgebracht haben, wo sich auch wieder so zwei meiner Liebschaften getroffen haben, und dann beauftragen die Marken uns und sagen so, ey, macht euch Gedanken, wie kann man das jetzt am schönsten, am geilsten inszenieren, und dann fliegen wir Oder fahren wir zum Beispiel nach Billund zu Lego, treffen uns dann dort wo zur Welthauptzentrale und inszenieren dann solche Schuhe in unserem Gusto, stellen das der Weltöffentlichkeit vor.
Okay, das leuchtet mir ein und das sind auch interessante Geschichten. Was mir auch auffällt, ist einfach Ihre Kundenorientierung und Ihre Verbundenheit mit dem Kunden. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, also wir sehen uns immer so, gar nicht immer so in diesem Verhältnis, wie das so früher war. Also früher war es ja immer so, da war so der große Anbieter, so der große Kaufhaus. Ich sag mal so, wie wenn du heute nach Paris gehst oder so, da hast du dann so riesengroße Konsumtempel, eine Galerie Lafayette oder sowas. Und inzwischen ist es so, dass wir uns mehr als Teil dieser ganzen Community sehen und selber auch ja natürlich wir sind leidenschaftliche Online-Shopper, wir sind leidenschaftliche Käufer und wir mögen eher so dann diese Konzepte, wo sich dann halt auf Augenhöhe begegnet wird, wo gar nicht so diese Diskrepanz zwischen Kunde und Anbieter so hoch ist, sondern dass die Leute vielleicht einfach auch merken, dass wir teilweise die gleichen Probleme haben wie Sie, dass wir die gleichen Fragen haben wie Sie, dass wir da halt auch einfach Teil so von dieser ganzen Geschichte sind. Und deswegen beäugen wir dann halt viele Sachen, die es halt kundenseitig gibt, eigentlich dann auch immer aus einem eigenen Perspektive und stellen uns eigentlich, oder das ist so eine unserer Maximen, wenn wir neue Entwicklungen, also sei es jetzt im Online-Shop oder vor Ort oder wenn wir uns neue Inszenierungen oder Geschichten oder Aktivierungen einfallen lassen, dann treten wir immer einen Schritt zurück und fragen uns die Frage, ob wir das, was wir da jetzt planen oder machen wollen, auch geil oder cool fänden, wenn wir jetzt nicht selber 43,5 wären. Also wir wären jetzt sozusagen Kunde und Fan von dem Shop oder von dem anderen Shop, der das machen würde. Und wenn wir das jetzt so machen würden oder umsetzen würden, löst das jetzt ein konkretes Problem oder ist es dann cool oder ist es triggert das dann irgendwas in uns? Und so ein bisschen, das ist so unsere Herangehensweise und das Selbstverständnis. Und das merken, glaube ich, auch die Kunden, dass hier wirklich auch irgendwelche Leute sind und Menschen arbeiten. Das ist eigentlich so der Ansatz, warum wir dann da halt auch ein Alleinstellungsmerkmal gegen solche Riesen wie einen Zalando oder About You oder Amazon sein können, weil halt die Leute auch einfach merken, hier arbeiten Menschen und nicht nur Roboter und Maschinen und mit einer gehörigen Portion Nahbarkeit. Das ist eigentlich so unsere Form der Auffassung und da ganz transparent zu sein und irgendwo erreichbar auch zu sein für die Leute. Das ist so ein bisschen so eins unserer Grundprinzipien an der Stelle.
Ja, Sie nannten das an einer Stelle auch im Interview als Touchpoint, dass zum Beispiel wie ein Paket quasi verpackt wird. Vielleicht können Sie das mal so ein bisschen plastisch erzählen.
Ja.
Weil das.
Ja, das ist in der Tat einer der Sachen, wo wir uns im Laufe der Jahre die meisten Gedanken drüber gemacht haben und auch immer wieder die Gedanken darüber haben einfließen lassen, auch die Feedbacks von den Kunden. Das heißt, was für uns unverständlich ist, ist, wenn du irgendwo bei einem tollen Shop irgendwo bestellst und dann kommt das Zeug bei dir daheim an und dann musst du dich erstmal durch, weiß ich nicht, sonst wie viele Stapel Visitenkartenflyer und die Flyer und das und so weiter wühlen, bis du dann eigentlich zu dem tollen Produkt ankommst. Und unserer Meinung nach endet diese Inszenierung oder ist eigentlich die Ankunft des Pakets in deiner Sendung ist so ein bisschen der Höhepunkt deiner Bestellung. Und da haben wir uns dann halt mit kleinen Dankeskarten und kleinen auch Stickern und Beigaben und auch die Reihenfolge, wie die Sachen dann im Karton liegen, weil du machst ja den Karton auf, dann soll ich da erstmal irgendwo eine positive Botschaft erreichen, dann kommt die Ware und alles das, also sowas wie Rechnung und Lieferschein, was eh keinen interessiert oder eh nur vielleicht gerade die Rechnung eher so mit einem gewissen Schmerz behaftet ist, liegt dann ganz unten im Paket und so machen wir uns da halt Gedanken darüber, wie so diese wie so der Ablauf ist, wenn du daheim dein Paket in Empfang nimmst und wie du das dann öffnen möchtest. Und da haben wir auch ganz, ganz viele Kunden. Das läuft dann inzwischen unter so eigenen Hashtags, wie zum Beispiel dem Hashtag Unboxing. Das heißt, die Leute inszenieren dann auch richtig so, wenn das Paket bei ihnen daheim ankommt, wenn sie das auspacken, weil gerade wenn sie dann zum Beispiel so einen besonderen oder limitierten Schuh bekommen, dann ist das ja schon richtig was Besonderes und richtig was Tolles. Und die zelebrieren das dann auch und viele unserer Kunden posten es dann auch teilweise als Story oder als Bildabfolge online, markieren uns dann, um halt einfach so ihrer Freude dann da Ausdruck zu verleihen, dass sie da jetzt dann etwas kaufen konnten bei uns oder bekommen haben. Und ja, genau.
Sie nennen das ja auch den Wow-Effekt, ja? Fand ich schön.
Ja. Ja.
Wenn wir noch mal ein bisschen auf den Unternehmer schauen, sind Sie risikofreundlich?
Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Aber mit einer guten Kombi mit meinem Kompagnon. Manchmal bin ich der Angsthase, manchmal ist er es, manchmal bin ich der Vorprischt, manchmal ist es er. Aber wir haben da beide auch auf jeden Fall so eine, was auch wieder so diesen, ja, ich nenne es jetzt mal Selbstverwirklichungsgedanken folgt. Also wir haben da bei ganz, ganz vielen Sachen, auch in den letzten Jahren, schon bei gewissen Dingen Sachen gemacht, wo es mir auch den Magen ein bisschen umgedreht hat, weil du natürlich nicht den Ausgang weißt und wie das dann verlaufen wird. Aber so diese gewisse Risikofreudigkeit, die steckt schon in uns beiden drin auf jeden Fall.
Ja, ich denke da so an Ihr Motto, lieber unperfekt starten als perfekt warten, ja?
Genau, ja. Das hängt bei mir am Monitor, der Spruch, weil das ist so eins meiner, einer meiner, ich weiß gar nicht, was die Plural von Credo ist. Krede, keine Ahnung.
Gut, ja, Credo könnte sein.
Ja.
Oh je, mein Latein ist auch verrostet.
Ja,
ja, ganz ehrlich, sagt Ihnen der Begriff des ehrbaren Kaufmanns was? Wir sind ja eine kaufmännische Schule, das wabert hier immer mal.
Mhm. Ja, also, das sagt mir was, weil ich komme aus einer Familie von Selbstständigen. Und gerade mein Vater und auch sein ehemaliger Geschäftspartner, die waren auch zusammen über 40 Jahre selbstständig. Und da ist es so, dass diese soziale Verantwortung eine Sache ist, die meinem Kompagnon und mir so ein bisschen abhanden gekommen gesehen, weil wir sehen viele Unternehmer oder Großkonzerne, die unserer Meinung nach nicht mehr dieser ehrbaren, teilweise auch sozialen Verantwortung nachkommen, die du als Unternehmer nachkommen solltest, weil die sind in der Selbstoptimierung, die sind in der Unternehmensoptimierung, die wissen auch, dass sie teilweise nur 2 Jahre auf dem Posten sind und dann danach dann auch abhauen und sich ein schönes Leben machen mit vielleicht dann den Tantiemen, die sie sich haben auszahlen lassen oder den Boni, die sie dann bekommen. Und das ist so ein Ansatz, den Olli und ich zwar verstehen können, den wir aber selber so nicht möchten. Und deswegen sehen wir uns auch ganz klipp und klar als Familienunternehmen. Wir haben auch schon sehr, sehr viele Angebote bekommen, wo andere Großkonzerne unser Unternehmen kaufen wollen würden, wo Olli und ich dann auch danach gemachte Leute gewesen wären, was wir aber haben alles ausgeschlagen, weil wir dann nicht wüssten, was wir mit unserer Zeit machen sollen. Und weil wir ja letztendlich, genau um das zu machen, was wir machen, unsere vorherigen Karrieren an den Nagel gehangen haben. Und das ist definitiv eine Sache, so das Thema soziale Verantwortung als Geschäftsführer, die wir mit der wir uns befassen, die wir auch probieren, sehr, sehr ernst zu nehmen, weil uns das auch so aus unserer sozialen Wertewelt ein Faktor ist, der uns sehr wichtig ist.
Also der antiquierte Begriff ehrbarer Kaufmann fiel mir wirklich ein oder habe ich assoziiert mit dem, was Sie machen, was ich über Sie gelesen und was ich jetzt auch von Ihnen gehört habe. Ich denke, Sie sind schon eine sehr moderne Version davon. Bei aller Ernsthaftigkeit fällt mir auch auf, dass Sie doch sehr, sehr viel verspielte Elemente haben. Also dass sie irgendwie sehr verspielt sind mit ihrer Storytelling, mit in ihren Inszenierungen und auch mit ihrem jüngeren Projekt Meine Jungs.
Ja.
Was macht ein Mann, wann ist ein Mann sozusagen? Ich habe mal so geguckt, was sie da für Produkte haben. Auch hier ist die Inszenierung wieder wichtig. Vielleicht sagen Sie da noch 2, 3 Punkte zu.
Ja, gerne. Also es ist natürlich so, dass in den 10 Jahren, wo es jetzt 43,5 gibt, wir auch selber gewachsen sind und uns auch weiterentwickelt haben. Also inzwischen sind Kinder mit dazugekommen. Wir sind neben den Turnschuhen, die wir nach wie vor noch genauso so lieben, aber auch in andere Bereiche reingewachsen. Mein Kompagnon hat komplett das Mountainbiken für sich entdeckt. Ich bin so ein bisschen aus dem Dark Age zurückgekehrt, habe die Lego-Welt und noch ganz, ganz viele andere Sachen für uns festgestellt. Und wir sind auch Jungs im klassischen Sinne, haben beide natürlich neben unseren Familien und neben hier unserem Team auch einfach unseren Freundeskreis an Jungs. Und da haben wir halt festgestellt, dass da immer so, wir nennen es liebevoll das Diemeln und der Austausch über cooles Zeug, cooles Equipment einer der Kernbeschäftigungen sind, mit denen wir uns so auseinandersetzen, und das halt auch die, vor allem der Zeitfaktor, und das ist eigentlich so das, was es so zusammenbringt. Das heißt, mit den ganzen anderen Verantwortungen, die gewachsen sind, ist das Thema Zeit immer ein geringeres geworden, Zeit mit deinen Jungs. Und um die perfekte Zeit, wenn du dann mal Zeit hast, mit deinen Jungs zu verbringen, ob das dann beim Biken ist, ob das beim Lego-Bauen ist, ob das beim Grillen ist, egal was. Und immer für diese Zeit holen sich Männer und aber auch die Männer beschenken wollen und auch ganz, ganz viele weibliche Kunden, Frauen, cooles Zeug. Und genau für diese perfekte Zeit, die du mit deinen Jungs, also wir nehmen da so ein bisschen so das englische Guys, also weil wir sind da auch nicht irgendwie, wir haben ganz, ganz viele weibliche Kunden, obwohl das Projekt halt Meine Jungs heißt, wo wir einfach eine coole, geile Zeit mit den Jungs verbringen wollen, und alles das, was du da für eine sehr, sehr gute Zeit mit deinen Jungs haben möchtest, bilden wir oder probieren wir ab, in Meine Jungs abzubilden. Und da kann, deswegen ist es das Schöne, bei 43,5 sind wir halt ganz klar auf Turnschuhe fokussiert, und bei Meine Jungs ist der Spielplatz halt komplett offen, weil über Axtwurfsets, über Bierprobiersets, über Spirituosen, über Fahrradprodukte, über Lego-Produkte, also da ist wirklich das Feld offen, und wir können uns da komplett austoben über alle Sachen, die wir eigentlich cool finden und geil finden, um halt mit seinen Jungs eine coole Zeit zu verbringen. Das ist so, warum sich dann jetzt dann in Jahr 8 oder Jahr 9 zu dem Projekt mal 43,5 meine Jungs noch dazu gesellt hat. Es hat wieder einen komplett egoistischen Hintergrund, weil damals war der Antrieb für 43,5 die Selbstverwirklichung. Bei meinen Jungs war es genau der gleiche Punkt. Wir haben da einfach, wir haben uns selber persönlich weiterentwickelt, zusätzlich zu dem Thema Turnschuhe. Und das lassen wir da jetzt halt in meine Jungs auch komplett raus, einfach das Thema, ja.
10 Jahre, haben Sie gesagt, in Ihrem einen Interview, was ich gehört oder gesehen habe, haben Sie von der Planung von einem Jubiläumsfest gesprochen. Das war 2019. Ja. Corona macht da wahrscheinlich einen kleinen Strich durch. Haben Sie irgendwas geplant für Ihr Jubiläum?
Ja, also dieses Jahr ist sehr, sehr viel geplant. Wir können, glaube ich, mit Recht behaupten, dass wir dieses Jahr versuchen werden, im Rahmen der Möglichkeiten die Stimmungskerze von beiden Seiten gleichzeitig anzuzünden, weil wir einiges in der Pipeline haben, was wir zum 10-Jährigen dieses Jahr machen werden. So ein bisschen unsere geliebten Handtuchpartys mit ein paar hundert Gästen, die dann einzuladen, sehe ich jetzt nicht als realistisch an, um ehrlich zu sein. Deswegen werden wir das dann alles uns Alternativen einfallen lassen, wie wir dann halt über die Distanz und über die digitalen Möglichkeiten das Ganze dann halt trotzdem so gut wie möglich hinbekommen werden. Aber wir haben es auch schon zu unseren Mitarbeitern gesagt, weil wir normalerweise auch ein sehr, sehr feierfreudiges Team sind und auch klassischerweise unsere Weihnachtsfeier immer ein bisschen später verlagert ins Jahr stattfinden lassen. Das werden wir alles zu gegebenem Zeitpunkt nachholen und werden uns da aber nicht unterbekommen lassen. Und auch dieses Jahr wird es da einige Sachen geben, die halt aber ja einfach unter dem Zeichen der Zeit einfach stehen werden. Also wir werden da alles Mögliche machen. Aber klar, ich meine, da gibt es gewisse übergeordnete Sachen, die größer sind als wir und auch größer als ein Jubiläum von einem Turnschuh-Store. Aber wir lassen uns da nicht unterbekommen und wollen halt trotzdem auch so möglichst viele positive Signale irgendwo da rausschicken und den Leuten auch einfach so ein bisschen ja gedankliche Ablenkung geben und dass man sich halt auch einfach irgendwo mit ein paar schönen Sachen beschäftigen kann, weil ansonsten ist es ja wirklich gerade kann es ein bisschen monoton werden sonst, ne?
Das ist richtig. Der Professor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, der Dr. Henning Völbel, hat gesagt, dass es wichtig wäre für Unternehmen heute, Thinking Beyond fordert er. Und dabei hat er drei Punkte: Go Smart, Go Green und Get Resilient. Go Smart ist, denke ich, als Online-Shop selbstverständlich, machen wir auch gerade. Zu Green haben Sie schon ein bisschen was gesagt, mit der Verpackung und dergleichen mehr. Ich frage mal so ein bisschen provokant, was bitteschön ist nachhaltig am Sammeln von Turnschuhen?
Gar nichts. Also am Sammeln von Turnschuhen ist gar nichts nachhaltig. Und wir haben auch viele Beispiele bei uns in der Modebranche, die genauso auch provokant, zum Beispiel, was ich sehr, sehr geil finde, rausgehen und sagen, wir sind kein nachhaltiges Unternehmen und das würde ich auch definitiv unterzeichnen. Also es ist Freunde von uns, die betreiben, das sind keine Freunde, aber ein Label, was ich sehr, sehr gut finde aus New York, der sich offen und ehrlich hinstellt und sagt, wir sind ein Textilunternehmen, wir sind kein nachhaltiges Unternehmen und 43,5 ist auch kein nachhaltiges Unternehmen. Wir verschicken Schuhe in die ganze Welt. Und wir versuchen aber immer bei den Leuten über gewisse Nachrichten und Botschaften dann dort auch eine gewisse Awareness zu schaffen und da dann halt auch im Rahmen der Möglichkeiten das Möglichste zu tun, um diese ganzen Prozesse zu optimieren, weil der Onlinehandel, der Distanzhandel, das wird sich nicht mehr aufhalten lassen, auch generell der Shift von stationär in den Online-Bereich wird so stattfinden, aber was zum Beispiel auch eine positive Studie zu dem Thema, die jetzt vor kurzem der Tarek Müller, das ist der About You gegründet hat, rausgegeben hat, ist, dass das Shoppen von Turnschuhen zum Beispiel online CO2-neutraler ist wie das Kaufen von Schuhen in den Innenstädten, weil in der Regel du natürlich für den Kauf von einem Paar Schuhe, je nachdem woher du kommst, dich in dein Auto setzt, in die Stadt fährst, dort parkst, Schuhe kaufst, dann wieder heimfährst. Wenn du das Ganze zu Fuß erledigst oder mit dem Fahrrad, ist das nochmal was ganz anderes, aber dort gibt es schon auch auf jeden Fall wiederum Studien, die ein gewisses Gegenteil belegen, warum es schon auch klimaneutraler sein kann, wenn man natürlich online bestellt. Aber wo ich ganz klipp und klar bei Ihnen bin, ist, wenn du so viele Schuhe hast, dass du theoretisch 2 bis 3 Jahre jeden Tag ein anderes Paar Schuhe anziehen könntest. Das hat überhaupt nichts mit dem Thema nachhaltig oder sonst was zu tun. Das ist ein kompletter Ausläufer von der aktuellen Zeit, was wir auch ganz, ganz vielen von unseren Jungs und Leuten sagen, dass das ein Privileg ist, dass wir genau uns mit solchen Luxusproblemen beackern können und probieren da halt auch wieder dann an der Stelle ganz, ganz oft, also wenn ich jetzt mit, weiß ich nicht, jüngeren Leuten spreche, die vielleicht so dann gerade so am Anfang sind und sagen so, ach, und soll ich mir jetzt noch den Schuh kaufen, dann sage ich denen auch immer, mach mal lieber langsam, kauf den Schuh, den du dir kaufst, genieß den, trag den, lass das auch auf jeden Fall erstmal auf dich wirken, weil ansonsten, wenn du jetzt jeden Monat, jede Woche, jede zweite Woche immer noch ein neues Paar Schuhe, noch ein paar neue Schuhe, du genießt ja gar nicht mehr so richtig so den Einzelmoment, wie es vielleicht mal früher so ein bisschen der Fall war. Und von dem her können wir da halt auch aus der Perspektive von uns immer nur so auch mit einer gewissen Portion Selbstkritik das Ganze dann halt auch hinterfragen. Und das tun wir auch und das diskutieren wir auch. Und was können wir halt für einen gewissen Unterschied machen, da an der Stelle. Aber zu der ursprünglichen Eingangsfrage, an einer Turnschuhsammlung mit 1000 Paar Schuhen oder so, ist definitiv nichts nachhaltig. Das ist eher einen rostigen Nagel, den man da im Kopf hat. Mein Kompagnon und ich haben da nämlich auch schon in den letzten Jahren angefangen, viele der Schuhe, die wir haben, entweder zu verschenken, entweder dann halt auch irgendwo abzugeben, weil irgendwann, und das ist auch so eine Sache, da haben wir uns vor 10 Jahren noch nicht so viele Gedanken gemacht wie jetzt, kann halt auch so viel Besitz zu einem gewissen Ballast werden, vor allem, weil du halt auch weißt, Schuhe die gehen ja auch kaputt, also Schuhe gehen nach längerer Zeit durch gewisse Faktoren wie verschiedene Sachen gehen die kaputt, also eine Schuhsammlung nach 30 Jahren, in der Regel ist sie Schrott, weil durch eine gewisse Hydrolyse oder eine gewisse Zersetzung der Klebstoffe, der Weichmacher, der Dämpfungsschäume sind die Schuhe, die bröseln die auseinander, die nimmst du aus dem Karton, die sind halt zum gewissen Teil Staub. Also ja, das ist gut so.
Ich denke, wir alle leben mit gewissen Widersprüchen. Ja, das ist das ganz klar. Und ich finde es einfach schon schön, dass Sie einfach darüber auch nachdenken. Sie haben es Awareness genannt und auch soziale Projekte oder auch bei der Verpackung. Ich habe auch gelesen, dass man bei den Materialien, bei den Sneakers auch so langsam bei den Produzenten darauf schaut, das also umweltverträglicher, genau, vegan zu machen.
Ja.
Also da ist schon in der Branche schon etwas in Bewegung, wenn ich das so,
genau,
richtig gesehen, ja, habe.
Genau.
Der dritte Punkt war von Professor Pfölbel war Get Resilient, also werde widerstandsfähig. Würden Sie sagen, dass Sie als Unternehmen zukunftsfähig, widerstandsfähig sind?
Wir sind definitiv dank unserer Online-Ausrichtung ein Unternehmen, was jetzt für die aktuellen Herausforderungen gut aufgestellt sind. Ich meine, wir haben ja jetzt auch unsere beiden Läden in Fulda und in Frankfurt jetzt wieder zum zweiten harten Lockdown schließen müssen. Es gibt natürlich viele Konzepte in Deutschland und in Europa, die sich ja nur auf stationär oder hauptsächlich auf stationär ausrichten, die natürlich da jetzt mit ganz, ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen haben. In der aktuellen Situation sind wir dankenswerterweise gut aufgestellt. Das sind mit Sicherheit solche Sachen, mit denen sich dann Unternehmer oder Unternehmen beschäftigen müssen. Es gibt ja auch so ein schönes Beispiel von Jeff Bezos hier vom Amazon-Gründer, der ja immer von den 3 Tagen von Unternehmen redet, also in welcher Unternehmensphase du dich befindest. Der erste Tag ist immer so, wo alles aufstrebend ist. Der zweite Tag Unternehmerleben ist, wenn alles stagniert. Und der dritte ist, wenn alles nur noch nach unten geht. Und sie probieren immer als Amazon im Tag 1 dieser Unternehmensgeschichte zu leben. Wir versuchen das auch, immer nach neuen Dingen zu streben, nach neuen Innovationen zu schauen. wo ändern sich gerade Dinge, wo tun sich Vertriebskanäle auf, wo ist der Kunde einfach, der Kunde anzutreffen, und da sind wir definitiv dank unserer Ausrichtung und unseres Konzepts sind wir gut aufgestellt und auch auf jeden Fall aktuell noch resistent oder resistent. Und das ist gerade, glaube ich, ein riesengroßes Thema für jetzt auch die nächsten kommenden Wochen oder Monate. Also es vergeht jetzt bei uns aktuell in der Branche kein Tag, wo nicht wieder eine Insolvenznachricht reinflattert, weil es natürlich einfach, ja, gerade wenn du Betriebsverbot, wenn du Geschäftsverbot erteilt bekommst, das ist gerade eine sehr, sehr harte Prüfung für nicht nur die Textil- oder Sneakerbranche, sondern das ist eine, glaube ich, gesamtwirtschaftliche harte Prüfung.
Auf jeden Fall.
Ein Live-Experiment sozusagen.
Ja. Herr Grever, wir kommen zum Schluss. Am Schluss habe ich immer noch so ein bisschen die Frage, wir sind ja hier im Wirtschaftspodcast einer Schule. Was würden Sie denn der jungen Generation, der nachfolgenden Generation mitgeben wollen? Gibt es da irgendwas? Haben Sie irgendwelche Tipps, die Sie vielleicht weitergeben wollen?
Das ist immer das ist eine sehr, sehr große Frage. Wenn wir hier Gespräche mit Azubis oder mit Mitarbeitern, die das Unternehmen hier bei zu uns kommen oder auch das Unternehmen verlassen, können wir eigentlich immer nur mitgeben, dass die Leute definitiv für das, was ihnen wichtig ist und für die Sachen, was ihnen wichtig ist, dass sie deswegen auch einstehen, weil aktuell ist es so ein bisschen so über diese, weiß ich nicht, es gibt ja so viele Begriffe, neue Normalität oder so ein bisschen so dieses, dank Social Media ist ja alles immer so in so einem perfekten Zustand oder einem gefühlt perfekten Zustand. Also dadurch, dass ja 80% des Contents in der großen Wahrnehmung, die wir inzwischen über digital als Normalität erachten, ist alles so perfekt und so durchgestylt und deswegen kann man vielleicht eigentlich auch den Leuten nur sagen, lasst euch davon nicht zu sehr einschüchtern, weil es ist nicht alles perfekt. Es gibt ganz, ganz viele Fails, es gibt ganz, ganz viele Niederlagen, es gibt viele Unperfektheiten, die gehören mit dazu. Wenn etwas nicht perfekt ist und dich stört, mach einen Mund auf, steh dafür ein, trag vielleicht auch so und hab keine Angst davor, Fehler zu machen und Unperfektheiten, weil das ist eigentlich die Normalität, das ist die eigentliche Wahrheit und nicht das, was dir vielleicht so über Social Media vorgegaukelt wird. Das ist so ein bisschen so was wir vielen probieren hier auch mitzugeben, und wir haben wir versuchen bei uns eine ausgeprägte Fehlerkultur zu leben, dass es okay ist, Fehler zu machen und Fails zu erleben, weil eigentlich an denen wächst du mehr. Wenn alles nur perfekt läuft bei einem, lernst du weniger und wirst vielleicht auch irgendwann arrogant und affektiert oder sonst was, oder die Gefahr kann zumindest bestehen. Und das ist so eine der Sachen, die wir probieren, allen möglichst mitzugehen. Es ist okay, nicht perfekt zu sein.
Ich höre aber auch so ein bisschen das Thema Authentizität raus. Ja? Sei du selber auch so.
Ja. Ja?
Als letzte Frage vielleicht, hätten Sie einen Wunsch, was vielleicht ein Schulfach, was fehlt, oder ein Unterrichtsfach, wo Sie sagen, das müsste eine bestimmte Ausrichtung haben, dass es zukunftsfähig ist oder unsere Schüler zukunftsfähig macht?
Ja, ich würde auf jeden Fall, also um ein Auto fahren zu dürfen oder um Alkohol trinken zu dürfen, musst du ein gewisses Alter machen. Und ich bleibe jetzt mal nicht beim Alkohol trinken, sondern ich bleibe jetzt mal beim Autofahren. Da musst du eine Prüfung ablegen, da musst du ganz, ganz viele Sachen erstmal vorher gewisse Regeln, gewisse Verständnisse und sonst was. Und mein Kompagnon und ich sind immer auch noch große Verfechter, dass es eigentlich in der Macht, die das Ganze hat und die Umfänglichkeit und auch die nicht nur positive, sondern vielleicht auch gewisse zerstörerische Geschichte, dass solche dass irgendwann vielleicht auch mal so generell der Umgang mit sozialen Medien oder die digitalen Medien, dass das auch eine Sache sein kann. Also ich meine, vor ein paar Jahren war mal so der Begriff wirklich Social-Media-Führerschein oder soziale Medien-Führerschein in der Besprechung gewesen. Aber das ist so eine Sache, die wir auf jeden Fall, weil wir alt genug sind beide, Olli und ich, dass wir noch die Welt von vorher kennen. Also wir sind jetzt nicht die Generation, die komplett nur mit diesen Sachen aufgewachsen ist. Und da sehen wir gewisse Dinge schon, dass wir teilweise sogar so weit gehen, trotzdem, dass wir ein Online-Shop sind und ein digitales Unternehmen, dass wir die Orte für unsere Weihnachtsfeier bewusst irgendwo aussuchen, wo es keinen Handyempfang gibt. Und damit dann auch der Meinung waren oder das Feedback bekommen haben, alle konnten halt mal nicht an den Handys hängen, und sondern es war wirklich so wieder der klassische Austausch gegeben. Das ist, glaube ich, so eine Sache, der Umgang, der richtige Umgang mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Stärken und Schwächen, mit allen Sachen, die jetzt heute über die sozialen Medien möglich sind, das wäre für mich so eine Sache, wo ich sagen würde, das würde, glaube ich, dem einen oder anderen gut tun. Und das ist da dann auch wie im Verkehr, wenn du zu schnell fährst, wenn du in der 30er-Zone mit 60 durch die Gegend fährst, kannst du dich auch nicht beschweren. Und wenn du theoretisch in Social Media irgendwelche anderen Leute richtig zugrunde beleidigst oder mobbst oder sonst was, dann müsste es halt auch einfach vielleicht gewisse Regelwerke geben, dass die Leute merken, okay, ich kann mich hier nicht immer verhalten wie die Axt im Wald, weil das ist so eine Entwicklung, die wir so ein bisschen zum Teil kritisch und schwierig sehen, um ehrlich zu sein.
Kann ich Ihnen nur zustimmen. Herr Grever, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde reden, aber so langsam
der Zeitfaden ist rum, ja.
Zeit denken. Zwar bedanke ich mich sehr für das, wie ich fand, sehr spannende Gespräch und Einblicke in für mich eine andere Welt, in eine tolle Unternehmenskultur, und machen Sie weiter so. Und ich verspreche Ihnen, ich komme, wenn Sie wieder aufhaben, mal vorbei.
Ja, sehr gerne. In jedem Fall sind Sie herzlich eingeladen.
Dankeschön. Dann tschüss, schönen Dank.
Ja, ebenso. Dankeschön.